Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute einen Abschnitt aus dem Wort Gottes, und zwar aus Jakobus Kapitel 1, lesen wir die Verse 12 bis 27. Die Wortverkündigung soll dann heute gehen über die Verse 19 bis 21. Also wir setzen fort in unserer Predigtreihe über den Jakobusbrief. Aber wir lesen ab Vers 12. Jakobus 1 ab Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, die der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt, durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören und langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Meine Brüder und meine Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus. Jakobus, der Herrenbruder, errichtet diesen Brief, wie wir gleich am Anfang in Vers 1 lesen, an die 12 Stämme. Und indem er diesen Brief an die 12 Stämme adressiert, richtet er ihn natürlich nicht an irgendeine suspekte Sekte, die sich so nennt, Vielmehr ruft Jakobus mit dieser Formulierung der Gemeinde das alttestamentliche Volk in Erinnerung. Ursprünglich bestand ja das Volk Gottes aus 12 Stämmen. Sie wurden eingeteilt nach den 12 Söhnen Jakobs. Und nach dem Tod Salomos kam es innerhalb des Volkes zu einer Teilung. Das Volk teilte sich in ein Nordreich, Israel oder Ephraim genannt, und in ein Südreich oder auch Juda genannt. Und zum Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem gehörten 2 Stämme und zum Nordreich gehörten die übrigen 10 Stämme. Und diese 10 Stämme wurden im Jahr 722 vor Christi Geburt in die assyrische Gefangenschaft deportiert, verschleppt. Und dort gingen sie dann weitgehend in der dortigen heidnischen Kultur auf und auch unter. Und ungefähr 120 Jahre später musste dann auch das Südreich in die Gefangenschaft gehen, und zwar in die babylonische Gefangenschaft. Und aus diesem Exil kehrten dann nach 70 Jahren ein relativ kleiner Teil wieder zurück. Und indem Jakobus diesen Brief an die 12 Stämme adressiert, bringt der damalige Leiter der Jerusalemer Gemeinde zum Ausdruck, dass nun, nachdem Jesus Christus gekommen ist, das Volk Gottes nicht mehr aus den leiblichen Nachkommen Abrahams besteht. Das Volk Gottes besteht also gewissermaßen aus den 12 Stämmen, aus den neuen 12 Stämmen, nämlich aus der Gemeinde, aus denen, die zu Jesus Christus gehören. Jakobus fügt hier in Vers 1 von Jakobus 1 hinzu, dass diese 12 Stämme in der Zerstreuung leben. Und er bringt damit zum Ausdruck, dass die Christen hier nicht ihre Heimat haben, sondern dass sie unterwegs sind, zerstreut. Mehr noch, vielfach befanden diese Christen sich auf der Flucht. Sie wurden verjagt und vertrieben. Und sie lebten in einer Verfolgungssituation. Jakobus beginnt seinen Brief also mit dem Hinweis, dass Christen sich in dieser Welt in einer schwierigen Situation, in schweren Zerreißproben befinden. Da kann es mitunter drunter und drüber gehen. Und sie werden in dieser Welt angefochten, sie werden bedrängt und sie werden versucht. Und das ist bis zum heutigen Tag die Situation der Christen in dieser Welt. Und das, was wir über die äußerliche Situation der ersten Adressaten dieses Briefes erkennen, sehen Sie, das führt uns vor Augen, dass auch wir heute hier in der Zerstreuung, in der Fremdlingschaft leben. Früher sprach man von Christen als von den Pilgern. Heute ist das aus der Mode gekommen. Aber man brachte damit zum Ausdruck, dass Christen Menschen sind, die nicht hier zu Hause sind, sondern deren Heimat die Ewigkeit ist. Sie sind hier unterwegs, hin zur herrlichen Gemeinschaft mit Gott, zu der sie berufen worden sind. Und in dem Jakobus dazu auffordert, dass Christen auf die Anfechtungen und auf die Versuchungen, in denen sie hineingeraten, auf eine christliche Weise reagieren sollen, richtet er die Anweisungen, die er hier gibt, auch direkt an uns. Die Frage lautet auch an uns. Wie gehen wir mit Bedrängnissen, mit Zwangslagen um? Zum Beispiel, wenn wir plötzlich den Arbeitsplatz verlieren. Oder noch schlimmer, wenn jemand unter uns total unerwartet auf einmal erkennen muss, dass sein Ehepartner ihm untreu geworden ist. Oder wenn Eltern mit einem Mal völlig unerwartet erkennen müssen, sie haben ernsthafte Schwierigkeiten mit ihren Kindern. Und sie haben es doch alles so gut gemeint in ihrer Erziehung. Und dann plötzlich das. Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Nehmen wir auch solche Schwierigkeiten aus der Hand Gottes, sodass wir sie zu sehen lernen als Anfechtungen, durch die wir Vertrauen auf Gott lernen können? Oder rebellieren wir innerlich, empören uns gegen Gott? Jakobus schreibt, dass wir auf Versuchungen, die uns treffen, mit lauter Freude reagieren sollen. Vers 2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei, also in ganz verschiedenartige Versuchungen fallet. Für lauter Freude. Eine solche Haltung ist überhaupt nur möglich, wenn wir glauben, wenn wir auch in Schwierigkeiten daran festhalten, dass der himmlische Vater diese Anfechtungen uns gegeben hat, damit wir daran trainieren können, ihm ganz zu vertrauen. Aber das Erstaunliche ist nun, wenn Jakobus von schwierigen Situationen spricht und das an Christen in der Zerstreuung schreibt, dann weist er gar nicht so sehr hin auf Anfeindungen, die von außen kommen, auf Schwierigkeiten, die von den Nichtchristen kommen. Wenn Jakobus hier von Versuchungen und Anfechtungen spricht, dann denkt er keineswegs in erster Linie an die äußerlichen Verfolgungen, an die wir vielleicht denken würden, sondern Jakobus weist vorrangig auf die Schwierigkeiten, die Christen durch sich selbst haben. Es geht um Auseinandersetzungen, die man mit sich selbst hat. Jeder Einzelne, wir hatten es eben gerade noch einmal gelesen, jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt wird. Vers 14. Das ist das Kernproblem eines Christen. Er selbst, nicht der andere. Und dann kommen auch Versuchungen vorrangig aus den Beziehungen innerhalb der Gemeinde. Auch darauf weist Jakobus hierhin. Sie kommen aus dem Umgang mit den Menschen, mit denen man relativ eng zusammenlebt. Gemeinsam das Wort Gottes hört, gemeinsam betet. Als eine Veranschaulichung dazu weist Jakobus hier auf die sozialen und die ökonomischen Unterschiede innerhalb der Gemeinde. Da gibt es Leute, die gut situiert sind. Sie verfügen über ein fettes Bankkonto. Und dann gibt es auch Leute in derselben Gemeinde, die aus Jerusalem vertrieben waren. Diese Leute standen eines Tages vor der Tür der Gemeinde mit nichts als ihre zerlumpten und zerfetzten Kleidungsstücke, die sie noch auf ihrem Leib trugen. Und diese wirtschaftlichen, sozialen Unterschiede, die waren innerhalb der Gemeinde eine Gefahrenquelle. Und Jakobus spricht das an in den Versen 9 bis 10. Und im Anschluss an die Ausführungen über die Anfechtungen kommt dann Jakobus aber, ich sag mal, auf den ganz normalen Umgang in der Gemeinde. Es geht um die ganz gewöhnlichen Umgangsweisen, in der wir uns zueinander in der Gemeinde und als Gemeinde verhalten. Wie verhalte ich mich zu meinem Bruder, zu meiner Schwester nach dem Gottesdienst? Wie verhalte ich mich zu ihm, wenn ich ihn innerhalb der Woche treffe? Übrigens, das war üblich, dass man sich auch in der Woche gegenseitig besuchte. Und die Antwort, die wir auf diese Fragen finden, können wir mit einem einzigen Begriff umschreiben. Und diesen Begriff verwendet Jakobus hier in unseren Versen, auf die wir heute hören wollen, also die Verse 19 bis 21. Er spricht davon, dass sich in unserem Leben die Gerechtigkeit Gottes auswirkt. Er formuliert das hier negativ in Vers 20. Durch den Zorn eines Mannes wird die Gerechtigkeit Gottes nicht verwirklicht. Aber genau darum geht es. Und ich verkündige Ihnen heute Morgen das Wort Gottes unter dem Thema Ein Leben in der Gerechtigkeit Gottes zeigt sich. Und wir sehen drei Punkte. Erstens, es zeigt sich in unserem Zuhören und in unserem Sprechen. Zweitens, es zeigt sich im Zügeln der eigenen Erregungen wie Zorn, Wut oder in Rage kommen. Und drittens zeigt es sich in dem Verlangen, mit sämtlichen Sünden zu brechen und das Wort Gottes aufzusaugen. Vers 21. Erstens also, ein Leben in der Gerechtigkeit Gottes zeigt sich in unserem Zuhören und in unserem Reden. Vers 19. Vielleicht eines der erschreckendsten Dinge ist es, wenn man mit einem jungen Menschen spricht und ihm die Frage stellt, welches Ziel hast du in deinem Leben? Und dann kommt ein Achselzucken, weiß nicht. Eigentlich habe ich gar kein Ziel. Sehen Sie, das ist schrecklich. Das ist furchtbar. Aber gut, dann gibt es auch Leute, junge Menschen, die durchaus Ziele in ihrem Leben haben. Aber dann lautet die nächste Frage, welche Ziele sind das? Was willst du mit deinem Leben erreichen? In den 90er Jahren ging es durch die Zeitungen, dass der Nigerianer Justin Fashanu einer der beliebtesten Footballspieler der Welt war. Er spielte damals in den bedeutendsten Ligen in Amerika, in Schweden und in England. Dieser Mann kam aus den ärmlichsten, wirklich ärmlichsten Verhältnissen in Nigeria und inzwischen hatte er Millionen gescheffelt. Und eines Tages fragte ihn ein Zeitungsreporter, was das Ziel seines Lebens sei. Und seine Antwort lautete, mehr Geld und mehr Ruhm. Wenig später, es war im Mai 1998, wurde er in einer Garage gefunden. Er hatte sich erhängt. Es ist absolut wichtig, nicht irgendein Ziel im Leben zu haben, sondern das richtige Ziel. Und das heißt, nicht nur für das Leben hier und jetzt, sondern auch für die Ewigkeit. Und dann lautet die richtige Frage nicht, welches Ziel habe ich in meinem Leben, sondern dann lautet die Frage, Welches Ziel hat Gott mit meinem Leben? Was erwartet Gott, mein Schöpfer, mein Erhalter, mein Erretter, von mir, von meinem Leben? Und als Antwort auf diese Frage teilt uns Jakobus hier etwas Grundsätzliches mit. Gott will, dass wir ein Leben führen, in dem, wie es hier heißt, die Gerechtigkeit Gottes verwirklicht wird. In der die Gerechtigkeit Gottes sich auswirkt. Vielleicht würden wir heute anders sprechen. Vielleicht würden wir heute davon sprechen, Gott will, dass wir ein geistliches Leben führen. Vorsicht mit dem Begriff geistlich. Zu leicht könnte man in dieser Redewendung den Eindruck erwecken, dass dieses geistliche Leben getrennt ist von meinem irdischen, von meinem alltäglichen Leben. Und um dieses Missverständnis zu vermeiden, lassen Sie uns bei der Begrifflichkeit bleiben, die Jakobus auch hier verwendet. Es geht darum, dass du ein vor Gott gerechtes Leben führst. Es geht darum, dass in deinem Leben die Gerechtigkeit Gottes verwirklicht wird. Es geht darum, dass Gottes Heilswerk in unserem Leben offenbar wird. Gott will, dass wir gerechte, dass wir heilige Menschen werden. Willst du das auch? Ist das auch das Ziel deines Lebens, Gott zu gefallen? Das, was Jakobus hier in den Versen 19 bis 21 schreibt, das schreibt er nicht an irgendwelche beliebigen Menschen. Er schreibt es zum Beispiel nicht an Heiden, sondern er spricht diese Leute an, er spricht sie an als meine geliebten Brüder. Er spricht hier Menschen an, die im Gnadenbund Gottes stehen. Er richtet diesen Brief, diese Anweisung an Menschen, die zur Familie Gottes gehören. Jakobus schreibt dies an Menschen, die durch den Geist Gottes neues Leben empfangen haben. Ein Leben aus Gott. Andere verstehen das sowieso nicht. Und er wendet sich hier an Menschen, die durch das Wort der Wahrheit wiedergeboren worden sind. An sie schreibt er: Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören und langsam zum Reden. Achten wir bitte auf dieses erste unscheinbare Wort, darum. Das lenkt nämlich unseren Blick zurück. Es lenkt unseren Blick auf das unmittelbar vorher Gesagte. Und in den Versen vorher hatte Jakobus erläutert, was ein Christ ist, was ihn kennzeichnet. Und er hatte erklärt, ein Christ, das ist jemand, der durch das Wort der Wahrheit wiedergeboren worden ist. Der durch das Wort der Wahrheit neues Leben empfangen hat. Niemand von uns hat neues Leben empfangen durch eine mystische Erfahrung. Niemand von uns wurde wiedergeboren durch irgendein spirituelles Erlebnis oder durch irgendeine religiös-magische Erleuchtung. Vielmehr wurden wir wiedergeboren, wie heißt es hier, durch das Wort Gottes. Und weil das so ist, darum, schreibt Jakobus, darum sei jeder schnell zum Hören. Hört Gott zu. Im Buch der Sprüche heißt es einmal: Wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, sogar dessen Gebet ist ein Gräuel. Haben wir das schon mal gehört, richtig aufmerksam vernommen? Sprüche 28, Vers 9 steht das. Nicht, vielleicht sind wir der Meinung, naja, das Wichtigste im Leben eines Christen sei es zu beten, zu Gott zu sprechen. Vielleicht gerade in Bedrängnissen, in Anfechtungen, oh ja, dann bestürmen wir den Himmel. Zweifellos ist Beten im Leben eines Christen wichtig. Es wäre furchtbar, wenn ein Kind keinerlei Bedürfnisse hätte, mit seinem Vater oder mit seiner Mutter zu sprechen. Aber wichtiger, als dass wir mit Gott reden, wichtiger, als dass Gott uns hört, ist es, dass wir auf Gott hören. Darum gilt, wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, sogar dessen Gebet ist vor Gott ein Gräuel. Gott besteht darauf, dass es wichtiger ist, dass wir auf ihn hören, als dass er auf uns hört. Zumal durch das Hören auf sein Wort wir überhaupt erst die vor Gott angemessenen Bitten empfangen. Also die Bitten, die vor Gott wohlgefällig sind. Erst durch das Achten auf sein Wort wissen wir überhaupt, was Gott will. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören. Das gilt nicht nur, aber es gilt auch in Situationen, in denen es uns sehr eng zumute ist. Also in Zeiten der Versuchungen und in Zeiten der Anfechtungen. Wenn es um uns heiß zugeht, dann höre auf das, was Gott sagt. Nun verhält es sich aber so, dass ein gerechter Mensch, von dem hier die Rede ist, eben sich nicht nur dadurch auszeichnet, dass er Gott und seinem Wort zuhört, sondern auch, dass er seinem Nächsten zuhört. Auch darum geht es. Wir wollen das nicht missverstehen. Sehen Sie, ein Christ zeichnet sich nicht dadurch aus, dass er sich permanent von den Monologen eines anderen zutexten lässt. Selbstverständlich kommt auch einmal der Zeitpunkt, an dem wir den anderen unterbrechen müssen und die Richtung des Gespräches wieder in rechter Weise lenken müssen. Aber indem Jakobus hier auffordert, schnell zum Hören zu sein und langsam zum Reden, legt er seinen Finger auf etwas ganz Bestimmtes. Er fordert uns dazu auf, höre einmal deinem Bruder und deiner Schwester zu. Achte einmal auf das, was er, was sie sagt. Erweise deinem Bruder, erweise deiner Schwester einmal Respekt, auch dadurch, dass du ihm gegenüber aufmerksam bist. Dass du eben nicht nur mit einem halben Ohr, so dass alles an dir vorüberziehen lässt, was er dir erzählt. Auch das ist ein Gebot der Nächstenliebe. Denn falls der andere beim Sprechen den Eindruck bekommt, dass sein Gegenüber mit den Gedanken sowieso woanders ist, dass ihm das Zuhören also mit anderen Worten wie eine Verschwendung der eigenen Zeit vorkommt, dann haben wir bereits verloren. Ich hörte einmal den Spruch: Jeder Mensch hat zwei Ohren, aber nur eine Zunge, damit er mehr hört und weniger redet. Genau das sagt Jakobus hier auch. Martin Lloyd-Jones, der berühmte englische Prediger aus dem 20. Jahrhundert, er wurde einmal eingeladen, um vor christlichen Medizinstudenten zu sprechen. Lloyd-Jones war ja selbst Arzt, bevor er dann Prediger wurde. Und er sagte diesen jungen Leuten, die noch in der Ausbildung waren, das Erste, was ihr bei einem Patienten benötigt, der zu euch kommt, das ist Zeit. Das ist Geduld zum Zuhören. Ich füge hinzu, das gilt noch mehr in der Seelsorge. Gerade dann, wenn sich jemand in schweren Anfechtungen befindet und meint, in eine ausweglose Situation geraten zu sein, da ist es gut, ihm nicht gleich mit unseren Ratschlägen zu kommen, sondern erst einmal zuzuhören. Wie gesagt, es gibt hier Grenzen. Gelegentlich rufen mich Menschen an, häufig weil sie die bekennende Kirche empfangen haben und dann in dem Heft auf meine Telefonnummer gestoßen sind. Und sie erzählen mir dann, ich sag mal gefühlt, ihr ganzes Leben, stundenlang. Und mitunter wird man dann den Anrufer unterbrechen müssen und höflich doch darum bitten, dass er doch bitte jetzt mal zum Punkt kommt. Worum geht es ihm eigentlich? Zuweilen ist es sogar so, dass jemand anruft und eine Not nur vortäuscht. In Wahrheit sucht er eine Gelegenheit, um über andere Leute herzuziehen und Tratsch zu verbreiten. In einem solchen Fall ist es gut, auf das Gebot hinzuweisen, du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Aber sehen Sie, darum geht es hier an dieser Stelle nicht. Hier geht es darum, dass wir Menschen, dass wir Brüder abwürgen, die sich in Not befinden. Und im Blick auf sie schreibt Jakobus, Bruder, sei schnell zum Hören. Und dieses sei schnell zum Hören steht ganz offensichtlich in einem Gegensatz zum Langsamsein zum Reden. Der von dem Geist Gottes inspirierte Jakobus warnt uns hier, dass wir unseren Bruder, unsere Schwester durch unser Reden zu dominieren suchen oder zu manipulieren suchen. Stattdessen begegne ihm mit Respekt, mit Achtung, mit Liebe. Und das heißt, sei langsam zum Reden. Unsere Zeit ist davon geprägt, dass man es für sehr wichtig hält, seine Persönlichkeit darzustellen. Dass man sich selbst gut repräsentiert. Man muss es lernen, sich gut zu verkaufen. Da gibt es ganze Schulungen dazu. Und zweifellos ein Mittel dazu ist, dass man in einem Gespräch das Wort an sich reißt, dass man es dominiert. Und dann steht man eben selbst im Mittelpunkt. Jesus sagt einmal, dass wir am Tag des Gerichts vor Gott Rechenschaft ablegen müssen, wegen jedes eitlen oder unnützen Wortes, das wir gesprochen haben. Matthäus 12, Vers 36. Darum geht es hier. Jakobus führt hier kein Plädoyer für Schüchternheit oder gar für Feigheit oder für Schweigsamkeit, wie es etwa im römisch-katholischen Orden der Kartäuser üblich ist. Es kann durchaus erfrischend sein, wenn jemand nach dem Gottesdienst etwa offen auf den anderen zugeht, sodass das Eis gebrochen ist. Gerade bei schüchternen Menschen ist das ratsam. Vielleicht ist es dann auch ratsam, ihm hilfreiche Kommentare zu geben, eine Wegweisung, ein Wort des Trostes, der Ermunterung, des Segens. Salomo schreibt einmal, wie goldene Äpfel in silbernen Schalen, so ist ein Wort gesprochen zur rechten Zeit. Wie wertvoll kann es sein? Aber wenn du nur redest, um den anderen zu beeindrucken, zu bestimmen, zu beherrschen. Oder wenn du meinst, in dem Gespräch Urteile über Dritte abgeben zu sollen, dann sei langsam zum Reden. In der Regel verhält es sich nämlich so, dass wir auf diese Weise versuchen, uns selbst in ein besseres Licht zu rücken. Und dazu sagt das Wort Gottes: Ein gerechtes Leben zeigt sich darin, dass du auf deinen Bruder, dass du auf deine Schwester zugehst, und zwar in einer respektvollen Weise. Und das zeigt sich konkret darin, dass du den festen Entschluss fasst, ihm eifrig zuzuhören und zögerlich bist im Reden. Mein zweiter Punkt: Ein Leben in der Gerechtigkeit Gottes zeigt sich im Zügeln der eigenen Erregungen wie Zorn und Wut. Das lesen wir in Jakobus 1, Vers 19c und dann Vers 20. In der Gesetzeslesung lasen wir heute einen Abschnitt aus dem Brief von Jakobus. Und da stellt Jakobus die Frage: Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Und er gibt dann gleich die Antwort: Sie kommen aus euch selbst. Nicht aus dem anderen, sondern aus euch selbst. Aus euren Lüsten und Begierden, die in euren Gliedern streiten. Jakobus 4, Vers 1. Jakobus lenkt hier also unseren Blick auf uns selbst. Auf unsere Kämpfe, auf unsere Auseinandersetzungen mit uns selbst. Gerade auch dann, wenn wir es mit dem anderen zu tun haben. Du bist das Problem, sagt Jakobus. Dein gerechtes Leben zeigt sich darin, dass du langsam zum Zorn bist. Und Jakobus bringt auch dann gleich die Begründung. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Möglicherweise, wenn wir das so hören über den Zorn, wird der eine oder andere sofort zu bedenken geben: Naja, es gibt ja auch Zorn, der richtig ist. Nicht jeder Zorn ist falsch. Eltern sind doch zu Recht zornig, wenn jemand ihre Kinder missbraucht oder zu Drogen verführt. Ein Ehemann wird zu Recht mit Zorn erfüllt, wenn jemand seine Frau angreift. Ja, tatsächlich, die Heilige Schrift spricht auch von einem gerechten Zorn. Es heißt einmal von Gott selbst, dass Gott ein gerechter Richter ist, ein Gott, der täglich zürnt. So lesen wir es in Psalm 7, Vers 11. Gott zürnt über Götzendienst, Ungerechtigkeit, über Lüge und Verlogenheit. Auch der Sohn Gottes, er trieb zweimal die Geldwechsler aus dem Tempel, einmal zu Beginn seines Dienstes und dann auch einmal gegen Ende seines Dienstes, kurz vor seiner Kreuzigung. Und dieses Austreiben, es war Ausdruck seines messianischen Eifers um das Haus Gottes, das eben ein Bethaus ist und nicht ein Haus, um Geschäfte zu machen. Der Evangelist Markus berichtet einmal, dass Jesus zornig umherblickte. Warum? Wegen der Verhärtung seiner Zuhörer. Und der Apostel Paulus schreibt einmal an die Christen, dass wenn sie zürnen, sie bitteschön nicht sündigen sollen, in Epheser 4, Vers 26. Mit anderen Worten, es gibt so etwas, ja, wie einen gerechten Zorn. Aber bitte versteifen wir uns heute Morgen nicht darauf, denn in der Regel ist unser Zorn alles andere, nur nicht richtig. Es ist falsch, es ist Sünde. Lassen Sie uns sehr vorsichtig sein, unseren Zorn als gerecht oder als heilig zu etikettieren. Und vergessen wir bitte nicht, dass auch Paulus in Epheser 4 gleich hinzufügt, die Sonne soll nicht untergehen über eurem Zorn. In der Regel ist der Zorn von uns Menschen das genaue Gegenteil von heilig. Keiner war zornig auf seinen Bruder. Und was tat er? Er ermordete ihn. Mose, er beobachtete, was da ein Ägypter tat mit einem Volksgenossen von ihm, mit einem Israeliten. Nun, für seinen darauf folgenden Mord hatte er erst einmal für 40 Jahre in die Wüste zu verschwinden. Jona erhielt eine Bußpredigt in Ninive und danach ging er aus der Stadt hinaus. Er suchte sich einen guten Beobachtungsposten, von dem aus man dann auch den Untergang der assyrischen Hauptstadt gut sehen konnte, und dann wartete er ab. Und dann traf doch das Gericht Gottes nicht ein. Und Jona wurde unsagbar sauer darüber. Wir lesen in Jona Kapitel 4, er war zornig vor Gott. Und er betete im Zorn zu Gott. Ich habe doch gleich gewusst, dass du gnädig bist und barmherzig. Nun, Jonas Gemüt wird dann gekühlt, ein wenig von Gott, durch das Wachsen dieser Staude. Aber ich will jetzt auf etwas anderes hinaus. Im Neuen Testament wissen wir, dass Männer, hier werden ausdrücklich die Männer angesprochen, dass Männer ohne Zorn beten sollen. Wir lesen es in 1. Timotheus 2, Vers 8. Warum eigentlich? Ohne Zorn beten. Antwort: Weil sich bei uns Männern in unserem Zorn unsere Herrschsucht, unser Geltungsbedürfnis, unsere Anmaßung, kurzum, unser Maskulinismus kundtut. Und deswegen, anstatt dass wir hier eine längere Erörterung darüber beginnen, was alles ein legitimer Zorn ist oder sein könnte, drängt Gott uns hier, unseren Zorn als Sünde zu bereuen und darüber Buße zu tun. Machen wir uns einmal einige Konsequenzen unseres Zornes klar. Ich nenne drei. Erstens, mit unserem Zornesausbruch usurpieren wir faktisch die Stellung des Einzigen, der dazu befugt ist, zu richten, nämlich Gott. Wir lassen das in der Gesetzeslesung. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet oder schmäht, wer seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so schreibt Jakobus, so bist du nicht ein Täter, sondern du bist ein Richter des Gesetzes. Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Jakobus 4, die Verse 11 und 12. Zweitens. Durch unseren Zorn bieten wir dem Teufel eine Art Brückenkopf hinein in unser Leben. Bezeichnenderweise heißt es unmittelbar nach der Stelle, nach der Aussage in Epheser 4, wo Gott gesagt hatte, wenn ihr zürnt, dann sündigt nicht. Dann heißt es, lasst die Sonne nicht untergehen unter eurem Zorn. Und wie geht es dann weiter? Gebt nicht Raum dem Teufel. Das heißt, unser Zorn ist nur allzu häufig der Türöffner für den Teufel, damit er bei uns landet und uns öffnet, auch für andere Sünden. Und drittens, unser Zorn ist nicht kompatibel mit den Kernlehren unseres Herrn und Heilandes. Denken wir an die Bergpredigt. Da heißt es ausdrücklich, ich lese mal einiges vor. Wenn jemand ohne Ursache zornig ist mit seinem Bruder, dann wird er dem Gericht Gottes verfallen sein. Ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen. Und wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, so halt ihm auch die linke hin. Liebt eure Feinde, segnet die euch verfluchen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Und bitte vergessen wir in diesem Zusammenhang auch niemals, dass es über unseren Herrn Jesus heißt, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Er litt. Und er drohte nicht, sondern er übergab sich dem, der gerecht richtet. 1. Petrus 2, Vers 23. Christus war das Lamm, nicht der Wolf. Und wir sind gerufen, ihm darin nachzufolgen. Jakobus führt uns hier ganz einfach eine Alternative vor Augen. Entweder du gibst deinen negativen Erregungen, deinem Zorn, deiner Wut Raum, oder du suchst die Gerechtigkeit Gottes in deinem Leben zu verwirklichen. Entweder oder. Entweder das eine oder das andere. Beides geht nicht. Oh, ist das schwer zu kapieren, oder? Für mich jedenfalls. Salomo weist auf Folgendes hin. Ich zitiere mal einige Stellen aus dem Buch der Sprüche. Er schreibt, der Langmütige ist reich an Einsicht, aber der Jähzornige, er begeht große Torheiten. Sprüche 14, Vers 29. Besser ein Langmütiger als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, als wer eine Stadt bezwingt. Sprüche 16, Vers 32. Einsicht macht einen Menschen langsam zum Zorn. Und es ist ihm eine Ehre, Vergehungen zu übersehen. Sprüche 19, Vers 11. Und schließlich, ein zorniger Mann richtet Streit an. Und ein hitziger, viel Sünde. Sprüche 29, Vers 22. Ihr Lieben, diese Aussagen sind Hämmer. Sie sind es auf jeden Fall für mich. Und wenn wir meinen, wir hätten keine andere Möglichkeit, als gegebenenfalls doch mit Zorn zu reagieren, dann sagt uns die Heilige Schrift, die uns ja gegeben ist zur Korrektur und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, dass wir keine andere Möglichkeit haben, um zu gehorchen. Sei langsam zum Zorn. Mit anderen Worten, stopp, denke erst mal nach, halte mal inne, bevor du explodierst. J. Adams macht einmal darauf aufmerksam. Er setzt sich einmal mit diesem Argument auseinander, naja, ich bin so, meinst mein Charakter. Ich explodiere eben leicht. Und er weist dann auf Folgendes hin. Er sagt, es kommt doch gar nicht so selten vor, dass wir alle in der Lage sind, unseren Zorn innerhalb eines einzigen Augenblicks unter Kontrolle zu bringen. Nicht, da kippen wir plötzlich über ein Familienmitglied Kübel von Zorn und Ärger aus. Wir sind in Rage. Und dann klingelt es plötzlich an der Tür. Mein Chef steht da. Oder jemand aus der Gemeinde, vor dem man sich keine Blöße geben will. Und schlagartig können wir umschalten und freundlich sein. Oder plötzlich klingelt das Telefon. Es ist ein wichtiger Anruf. Und sofort sind wir unsere Stinkewut los und verhalten uns zu unserem Telefon gegenüber freundlich. Nein, es ist nicht unser Charakter, es ist Sünde. Noch einmal, nicht jeder Zorn ist aus dem Bösen, aber weitaus der meiste. Und darum hören wir zu, wenn es heißt, sei langsam zum Zorn, denn der Zorn des Mannes, er vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Und ein dritter Punkt. Ein Leben in der Gerechtigkeit Gottes zeigt sich in dem Verlangen, mit sämtlichen Sünden zu brechen und das Wort Gottes aufzusaugen. Vers 21. Zorn, das Sauersein über den anderen, der Wutanfall, das kennen wir alle mehr oder weniger. Aber es ist aufschlussreich, dass Jakobus diesen Bereich lediglich als ein Beispiel nimmt für das Gebot, vor Gott ein gerechtes Leben zu führen. Denn er fordert im Folgenden auf, alles Böse abzulegen. Legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit. Jakobus 1, Vers 21. Und das Wort, das hier von Jakobus für Schmutz verwendet wird, das ist dasselbe Wort, das wir in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes im dritten Kapitel des Propheten Sacharja lesen. Nicht als der hohe Priester Josua da mit den schmutzigen Kleidern bedeckt war und der Satan auf ihn zeigt und sagt, guck dir den mal an, wie dreckig der ist. Als er angeklagt wurde, da sagt der Engel des Herrn, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Alle. Ich war, wenn du in eine Jauchegrube gefallen bist und alle deine Kleider stinken, dann ist es nicht zu empfehlen, selektiv das eine Kleidungsstück auszuziehen und das andere anzulassen. Das wäre dumm. Vielmehr ziehe alles aus. Legt ab, wie sagt es Jakobus, allen Schmutz. Und wenn du dann ganz und gar neue Kleider anziehst, wenn du alles auswechselst, dann heißt das nichts anderes, als dass du dich im Blut Christi wäschst und sein auf Golgatha vollbrachtes Werk im Glauben annimmst. Die Sünde unseres Zorns, es ist ein Indikator für unsere völlige Verderbtheit, für unser totales Schmutzigsein. Aber unsere Sündenlast ist umfassender als nur unsere Wutausbrüche. Da haben wir nicht das Recht auszuwählen und dann selbst zu bestimmen, mit welchen Sünden wir brechen wollen und welche wir noch behalten wollen. Die Verwirklichung der Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben ist umfassend. Oder heute würde man vielleicht sagen, es ist ganzheitlich. Es betrifft jeden Bereich. Nehmen wir einmal an, da wäre jemand in den Krieg gezogen und er hätte gesagt, ach, ich werde mich nur schützen gegen Angriffe, die von weit her kommen, sagen wir, von Pfeilen, die geschossen werden. Und er würde deswegen keine Schutzmaßnahmen gegen Speere, Lanzen oder Schwerter ergreifen. Ein solcher Krieger, er wäre im Krieg erledigt, bevor er es überhaupt weiß. Jesus hat am Kreuz für alle unsere Sünden bezahlt. Und darum schließe mit keiner deiner Sünden Frieden. Vielmehr, wie heißt es hier, lege allen Schmutz ab. Aber gut, wenn du das jetzt hörst, dann kann es sein, dass du deine Ohren auf Durchzug stellst, abschaltest. Dann muss ich dich im Namen Jesu Christi warnen. Paulus schreibt, dass nicht gekreuzigte Werke Also Werke des Fleisches in unserem Leben den Tod bewirken. Und dass diejenigen, die solches tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Es kann auch sein, dass du erschrickst und sagst, wo lande ich dann, wenn das stimmt? Wenn das ein Leben in der Gerechtigkeit Gottes ist? Wenn Gott das ernst meint, was er hier durch seinen Boten hat aufschreiben lassen, wohin sollte ich dann fliehen? Dann sage ich dir, eile zu Christus. Suche ihn. Nur bei ihm ist Rettung, bei ihm nur ist Heil. Bringe dein Gewissen zu deinem einzigen Heiland. Christus, er kam, um uns zu erlösen von aller Ungerechtigkeit und von allem Schmutz der Sünde. Und wie sieht das praktisch aus, dieses Fliehen zu Christus? Wir alle kennen das Gleichnis Jesu von dem Weinstock und den Reben. In diesem Gleichnis sagt Jesus seinen Jüngern, ich bin der Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner, ihr seid die Reben. Und dann spricht der Sohn Gottes über Reinigung und darüber, dass wir in ihm, in Christus bleiben sollen. Wir kennen dieses Gleichnis alle. Und mitten in diesem Gleichnis steht ein Wort, und das überlesen wir gerne. Es passt irgendwie nicht da rein. Jedenfalls haben wir den Eindruck, dass es nicht reinpasst. Denn plötzlich in diesem Gleichnis sagt Jesus, Johannes 15, Vers 3, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und da stutzen wir. Im ersten Augenblick würden wir sagen, das passt überhaupt nicht da rein, was soll das jetzt? Das hat auch mit dem Gleichnis nichts zu tun und mit unserem Bleiben in Christus. Was soll diese Aussage? Doch, es passt. Denn zu Jesus eilen, das heißt konkret, fliehe zu seinem Wort. Nimm Zuflucht zu seinen Verheißungen, denn darin liegt dein Heil. Beschäftige dich mit seinem Wort, aus dem du wiedergeboren worden bist und das dich reinigt und immer wieder reinigt. Und darum fährt Jakobus auch hier fort, nachdem er aufgefordert hatte, legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit. Er sagt, nehmt auf, empfangt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort Gottes, das Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Es ist ein mächtiges, es ist ein kräftiges Wort. Taucht doch da mal ein in dieses Wort. Das Evangelium, es ist eine Kraft zum Heil, schreibt Paulus einmal. Für jeden, der da glaubt, für jeden. Und weil sich das so verhält, deswegen gilt, empfangt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort. Empfangt es und empfangt es immer wieder. Sauge das Wort Gottes auf wie ein trockener Schwamm. Und wegen dieser Errettung, wegen dieses Heils, das Gott uns durch sein Wort zukommen lässt, ist es nicht notwendig, dass wir heute gebückt, niedergeschlagen aus dem Gottesdienst gehen müssen. Sondern wenn uns unser Gewissen beugt, dann dürfen wir zu Christus blicken, aufblicken zu ihm. Und dann können wir mit frohem, mit dankbarem Herzen auf Christus und auf die Gerechtigkeit, die er gewirkt hat, blicken und die sich dann konkret zeigt in unserem Leben. Und unter anderem darin, dass du schnell bist zum Hören und langsam zum Reden. Dass du langsam bist zum Zorn wenn du dir klar machst, was da rauskommt aus deinem Zorn. Und drittens, wenn du alle Sünde ablegst und mit Sanftmut das Wort Gottes aufsaugst, das dir eingepflanzt worden ist. Amen.